Der Retro-Kompott-Stammtisch. Hier treffen sich jeden Freitag ab 21 Uhr Podcaster des Retro-Kompott-Teams, Hörer und Fans zum lockeren Talk über ihr Hobby. Die erste Stunde des fertigen Stammtisches wird hinterher allen Hörern des Retro-Kompott-Kanals kostenlos zur Verfügung gestellt. Die komplette Folge gibt es für alle Unterstützer bei Patreon und Steady. Jeder kann mitmachen, kommen und gehen. Wie an einem echten Stammtisch. Mal schauen, wer sich heute alles eingefunden hat.
Also willkommen zur 108. Folge des Audio-Stammtisch vom Retro-Kompott. Und mal schauen, wer heute in der Runde ist. Als erstes Mal sind wir der SidKid, der Danny.
Hallo und schönen guten Abend.
Dann der Carsten.
Hallo.
Dann, wie gesagt, der Pagefall 2000, der Ingo.
Ja, hallo auch von mir, einen wunderschönen guten Abend.
Dann der Patrick vom Retro-Kompott.
Ja, moin moin aus Hamburg.
Und danach der Robin vom Retro-Kompott.
Moin moin aus Hamburg 2.
Und dann der RSN 8887, der Arne.
Ja, hallo aus Oklahoma.
Und dann der Zodiac 11986, der Valentin.
Hallöchen aus dem schönen Reinhardswald, hallo.
Und zum Schluss meine Wenigkeit, der MAP75, der Manfred.
Hallo Manfred.
Hallo.
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 Manfred, ich habe eben verstanden, du hast gesagt, willkommen im Widerstand. Hallo. Ich habe mich gerade gefühlt wie in einem irgendwie
Revolutionsfilm. Der Widerstand ist der andere Kanal, das ist der öffentliche.
Viva la Revolution.
Ich hätte fast Widerstand, das war mein Fehler irgendwie. Ich hatte einen blöden Tag, also.
Mach oh, das nicht Freitags Audio-Stammtisch, Donnerstags Video-Stammtisch, Sonntags Podcast und alles andere.
Und Montag Widerstand, wie immer.
Robin, genau. Das ist der andere Kanal, nochmals. Ah. Der aus Hamburg 2.
Ah, wunderbar.
Nein, ich muss mich heute mit Formalitäten in ganz früh rumschlagen, also, aber es hat alles gut geklappt.
Immerhin etwas, ja. Ja, haben wir was vorweg, bevor wir wieder gleich anfangen, wer was gespielt hat? Ja, wir können ja schon mal ankündigen, wir machen im März ja nochmal eine Online-Veranstaltung, ein Streaming, wo wir jeder schöne Spiele spielen und auch da nochmal an unsere Hörer oder Mitkompottis, wer da mitspielen möchte oder ein Spiel präsentieren möchte auf Twitch, kann sich gerne bei mir melden. Da sind noch ein paar Zeitfenster frei und da machen wir richtig schön, jeder spielt sein Lieblingsspiel oder so. Und Gerüchten zufolge möchte Robin eine Tabellenkalkulation spielen. Mal gucken.
Ach, nee, ist geil. Mit Grafik, Entschuldigung.
Stimmt. Exclude Plus.
Oder Tetris als Textadventure, oder?
Aber jetzt ohne Blödsinn, ich finde das Spiel, was Robin spielen will, genial. Also es ist einer meiner Top 10 Lieblingsspiele auch.
Okay. Gott, oh Gott, da muss ich das ja auch noch ehren, so wie früher, und darf ja gar kein böses Wort dran ablassen, weil...
Nein.
Oh, der Mann spielt Yolanda freiwillig.
Stimmt, ja.
Wer spielt Yolanda freiwillig? Ach, Ingo.
Ich nicht.
Ja. Nein, nein, ich spiele auch niemals komische Spiele, oder?
Ach, nein, nein,
Patrick,
nein,
du müsstest nein, eigentlich Elfisch spielen. Verdammt nochmal.
Stimmt, eigentlich auch eine schöne Idee. Vielleicht machen wir noch ein Panel.
Er hat gestern das böse Wort gesagt. Er hat gesagt, Top-Banane sieht doch gar nicht so schlimm aus.
Mhm. Valentin hat den Stammtisch verlassen.
Die Ansage.
Valentin wurde entfernt.
Nein, also ich habe ernsthaft gestern nochmal Top-Banane gespielt und ich wiederhole es nochmal gerne. Dank Arnes Hinweis in der letzten Sekunde bei dem offiziellen Stammtisch von Top-Banane, dass man kurze Sprünge machen kann, macht das Spiel Spaß. Sonst wäre es komplette Scheiße. So macht es tatsächlich Spaß.
Komplette Scheiße klingt auch sympathisch, Patrick.
Ja,
komplette Scheiße.
Ja, das ist Yolanda.
Komplette Scheiße.
Ja, stell dir mal vor, wenn es vom Top-Banane-Stammtisch nochmal eine Neuauflage gebe, gäbe es bei Zoom wahrscheinlich die Meldung, Zoom trennte die Verbindung, sag mal, weil es mit Top-Banana nichts zu tun haben möchte.
Ja? Das kann sein.
Dieses Spiel ist geblockt, bitte streamen Sie etwas anderes. Der Autor möchte nicht mehr mit diesem Titel in Verbindung gebracht werden.
Oder Zoom hat Probleme bei Top-Banana, das Videosignal aufzuzeichnen.
Bitte stellen Sie Ihre Kamera scharf und korrigieren Sie die Farben. Diese sind nicht echt.
Ihre Grafikkarte ist defekt. Genau. Bitte hören Sie auf.
Konnte nur invertiertes Bild feststellen. Bitte Aufnahme neu starten.
Genau. Konnte nur invertiertes Bild feststellen. Nein, er macht automatisch daraus ein negatives. So, hä?
Ich habe ein Echo festgestellt. Bitte stellen Sie den Ton aus.
Elfisch ist eine schöne Idee, Robin. Wollen wir noch ein Panel zusammen machen?
Wir können ja auch zusammen Elfisch spielen. Das ist ja so gut.
Dann machen wir nochmal zu. Das andere bleibt aber trotzdem. Wir haben genug Panels. Dann machen wir nochmal zusammen Elfisch. Das klingt gut. Schreib mir auf. Das ist eine schöne Idee.
Ich hätte noch eine Idee wegen Zoom. Es wurden verdächtige Stöhngeräusche festgestellt. Bitte setzen
Sie das stimmt. Ab 18.
Sonst sind die Aufnahme fort.
Ja. Was habt ihr gestöhnt?
Wer hat gestöhnt?
Keine 5 Minuten und das Niveau Top ist erreicht.
Top Banana, der Bruder von, der hässliche Bruder von Jeanna, der stöhnt doch immer beim Springen.
War das nicht die Schwester?
Kann auch sein, dass es eine Frau war, ich konnte es nicht erkennen.
Bei Top Banana, das ist eine Frau, das sieht so am Lippenstift.
Ja, stimmt. Ach ja, stimmt. Es gibt keine Geschlechter mehr, ist alles aufgelöst worden.
Ja, na, wenn es ein S gibt, dann Top Banana. Also das muss man schon sagen, das ist, nein, absolut gut. Aber wie gesagt, mir hat es tatsächlich Spaß gemacht, auch wenn ich nicht viel erkannt habe, aber so schlimm war es nicht. Egal, kommen wir mal zum Thema, was habt ihr gespielt, und wo wir ganz schnell von dem ganzen Quatsch hier wegkommen. Oder was auch immer heute anliegt. Über den Videostammtisch brauchen wir auch nicht mehr so lange zu reden. Das war ja auch eine kurze Fahrt gestern, deswegen.
Ja, warum eigentlich? War es so schnell durch?
Ich hatte Let's Play dauert 20 Minuten.
Dass da so ein Manfred wieder durchgerast ist und das war alles wieder nur 20 Minuten.
Aber ich muss wirklich auch sagen, auch wenn ich mir damals alles gekauft habe, also wie gesagt, Test Drive 2 war von der Grafik wirklich enttäuschend, muss ich zugeben.
Ich war geschockt, ehrlich gesagt. Und ich war von der Amiga-Version angetan. Aber wie gesagt, da könnt ihr ja mal in die Archivdatei reinschauen. Wir haben es ja schon online gestellt. Amiga Teil 2 ist letztlich Teil 1 und man kann glücklich werden. Alles andere ist, glaube ich, schwieriger heute. Arne, hast du es nochmal weitergespielt? Weil du hast ja ein Timing gehabt. Die Abmoderation war durch und Arne kam. Das können wir ja wieder noch ergänzen.
Ja, ich habe es tatsächlich danach noch ein bisschen länger gespielt. Und ich war sehr begeistert. Also man muss echt sagen, das Test Drive 1 auf dem C64 spielt sich halt voll wie eine Simulation. Man muss richtig so vorsichtig langsam überholen, immer vom Gas gehen, Gangschaltung. Und auch wie sich das Auto steuert, fand ich, war total, also eigentlich mehr Simulation als die späteren Test Drive Spiele und auch mehr als dann die Need for Speeds und alles. Das wurde dann alles immer arcadiger. Aber das allererste, das fühlt sich echt an, fast schon wie eine Fahrsimulation, also grandios. Auch die 3D-Grafik mit der Straße und alles fand ich super. Für C64-Verhältnisse echt unglaublich. Nur halt langsam und ruckelig. Aber weil man es ja eher so als Simulation spielt, ist das dann auch nicht so schlimm. Ich meine, Flugsimulatoren haben ja auch immer übelst geruckelt.
Ja,
hat ja auch keinen gestört.
Also wenn wir über das Spiel reden, du spielst immer auf dem Zeitlimit, du musst Gas geben. Also das Spiel
du
heißt
ja nicht... Du musst Gas geben, aber es war realistisch, wie man so durch die Kurven gehen musste und so verglichen jetzt mit anderen so arcadigen Spielen, war es doch eher simulationsmäßig, fand ich, wie sich es angefühlt hat. Klar, du musst natürlich schnell sein, aber du musst auch nicht so schnell sein. Also ich weiß nicht, wie ihr das gemacht habt bei den Bullen, weil wenn die Bullen kommen, dann muss man ja wirklich vom Gas gehen. Also muss man ja langsamer Vollgas werden.
Du meinst Vollgas. Die Polizisten?
Vollgas, dass sie nee,
ich
da
bin
nicht
da vom Gas gegeben, bis der Alarm weg war. Ach echt, muss man es so spielen?
Ja klar, Vollgas,
so.
dass die nicht hinter dir herkommen.
Und da ich so dachte, du musst dann abbremsen, wenn der Alarm geht.
Du kriegst ja auch die
Punkte. Dann habe ich es vielleicht falsch gespielt. Aber ich bin immerhin zur ersten Tankstelle so gekommen, auch mit meinem langsamen Fahren.
Ja, man kommt ja auch immer an. Also ne, aber wie gesagt, das Ziel des Spiels ist, so schnell wie möglich von A nach B zu kommen. Und also ich habe es ja gestern auch schon mal erwähnt, um das Thema jetzt mal kurz abzuschließen. Ich finde die von der Reihe auf dem C64 von Accolade ist Grand Prix Circuit einfach so das Stück Sahnetorte mit Erdbeere obendrauf. Also das ist mein absolutes Lieblingsspiel aus dieser Simulationsreihe. Und da ist auch die Fahrphysik und so weiter auch am ausgereiftesten. Also ich fand ja auch gestern beim zweiten Teil, dass das spielerisch wesentlich besser war. Aber es sieht halt einfach scheiße aus, um es mal ganz nüchtern auszudrücken. Also da hat die Retro-Brille dermaßen irgendwie auf der Nase gesessen. Also das hätte ich auch nicht gedacht, aber naja, so war es leider.
Aber was ich sagen muss, die Grafik hat mir damals schon nicht gefallen, beim zweiten Teil auf dem 64, muss ich wirklich zugeben. Also das war irgendwie, die Farben haben irgendwie nicht gepasst und so, so leer.
Wer das nochmal sehen will, der kann ja auf jeden Fall mal auf YouTube gucken und sich unter Video reinziehen, ne?
Genau. Dann kann man die Fahrt nochmal miterleben, sozusagen.
Da war ich die Blondine am Steuer. Ach, das war ja Marcel, okay.
Marcel, ja. Marcel war die Krönung, vor allem die Reaktion von Danny, als er Marcel erblickte.
Ja. Ist er schon wieder noch nachgefallen?
Nee, das nicht, aber das sah echt.
Er hatte eine neue Frisur und
ich hab's gesehen.
Eine Zigarette.
Ja, und eine Zigarette und
mit an die Oberlippe angeklebte Fluppe, die. Und dann hat er gesagt, wollen wir heute mal den Matter mal ausfahren.
Ja, das hat nur noch der. Wie heißt das hier von Aldi? Schultenbräu 05 Dose irgendwie in der Hand gefehlt?
Nee,
Paderborner, unser Paderborner.
Genau, und davor, vor unser Paderborner gab es noch Hansapilz, oder wie hieß das?
Garzquell.
Nee, bei uns Aldi Nord war immer Hansapilz, das war die Dröhnung. Das war aber das billigste Bier. Da hat dann die Dose damals, ich glaube, 40 Pfennig gekostet plus Pfand.
29 Pfennig.
Nee, gab es noch gar kein Pfand. Damals hatten Dosen
Pfand
gar
keinen Pfand. Ich glaube, das waren 29 Pfennig für die Dose Bier.
Aber eine 0,33er.
Ne? 0,33er,
also,
klar.
Also es war glaube ich, billiger, eine Dose Bier zu kaufen beim Aldi als eine Dose Cola beim Edeka.
Genau.
Das ist schon erbärmlich genug.
Goldene Zeiten.
Ja, ich weiß noch die Partys damals. Ich weiß nicht, ob ich solche Partys auch gefeiert habe.
Mit vollem Rucksack.
Vollen Rucksack mit. damals dann irgendwann gab es ja die großen Dosen. Da konntest du irgendwie nochmal 10 Pfennig sparen, wenn du die 0,5er Dose geholt hast. Und dann sind wir dann immer mit diesen Wanderrucksäcken gekommen. Jawohl. Und haben dann Wanderrucksack längs und dann hinten die Palette mit 24 Dosen rein und ab bei uns in den Stadtpark und in die Sonne gelegt und zisch. Und spätestens nach dem zweiten Dose Bier wusstest du, warum man Bier nicht in die Sonne tun sollte, weil das einfach grausig schmeckt.
Genau, ekelhaft.
Wir haben uns in den 90ern, wenn wir die PCs fürs LAN zusammengestellt haben, haben uns mal mit Dosenbier versorgt. Und gut, wie gesagt, ich musste nicht Auto fahren, ich war zu Fuß unterwegs. Und aber wir waren so fertig beim Zocken, also wie gesagt, Dosenbier und Echtzeitstrategie passt nicht gut zusammen, nein.
Nein.
Aber es war lustig.
Wir haben früher mal DSA, also wie Schwarze Auge und wie das andere, was man damals noch gespielt hat. Nicht jetzt Dungeons and Dragons, aber wie da gab es noch so eine andere sehr bekannte Rollenspielreihe.
Oh Gott.
Also Pen and Paper Rollenspiel meine ich jetzt, ne?
Shadowrun?
Nein, wesentlich älter. Es war nicht AD&D und es war nicht das deutsche Schwarze Auge. Da gab es noch irgendein anderes dazwischen. Ich komme jetzt echt nicht auf.
Irgendwas mit Trolls, oder? Kann das sein? Mit Trolls so irgendwie?
Das wäre Tunnels and Trolls, aber das meinte, glaube ich, nicht.
Ja, genau.
Nee, ich glaube, das war mit M. Aber ich komme da nicht mehr drauf.
Might and Magic? Nein, das ist zu früh, zu neu.
Das ist zu neu.
Monsters and. Nee, oh Gott, gibt's so viel.
Irgendwas mit M, meinst du?
Ich bin der Meinung, es war was mit
Meister M. der Magie? Midgard?
Midgard, Meister der Magie, genau. Irgendwie so, ja, das Midgard war das, glaube ich, ja. Midgard habe ich. Genau, Midgard.
Ja, das älteste deutsche Rollenspiel, Midgard Press. Genau. Es gibt Midgard 1880, Perry Roden Rollenspiel und Mirkgard.
Nee, Midgard haben wir immer gespielt. Okay. Und da saßen wir ganz klassisch. Das Haus, das war so ein freistehendes Einfamilienhaus und die hatten hinten an der Terrasse hatten sie dann irgendwie so ein Bierzelt, aber es war halt fest, irgendwie so halb mit Mauer, halb aus Bierzelt irgendwie und da saßen wir halt immer drinnen mit so, keine Ahnung, ach, bestimmt mit 14 oder 18 Leuten, auch bunt gemischt von der Altersstufe her, so, weil das waren dann immer die Brüder, die älteren Brüder haben die jüngeren Brüder dann da irgendwie mit hingesteppt und dann irgendwann auch uns. Und da gab es halt auch immer Alkohol bis zum Abwinken. Und da gab es einige Abende, wo irgendwie ja das Spiel einfach damit geendet hat, weil einfach alle so besoffen waren, dass sie allein geschlafen sind im Sitzen. Weil das war so auch super gemütlich halt, so mit so Tarnnetzen von oben und dann so schummriges Licht und dann halt eben, ja, ne, kaltes Bier die ganze Zeit und Chips und den ganzen anderen Knabbereikram. So, das war lustig.
Gleiche Geschichte, setzt das Wort Bauwagen ein, dann hast du meine.
Ja, vor allem, wir saßen halt auch an so einer Tafel. Das ist halt war wie eine Tafel dann hergerichtet, aber halt Bierzeltgarnitur halt auch so in einer Reihe und am Ende saß dann halt eben auch dann der Meister, der Spieleleiter so, mit seinem großen, aufgeklappten Sichtschutz und da gab es halt eben auch so. Ja, da waren 3, 4, die haben das wirklich richtig ernsthaft gespielt und die anderen waren nur zum Saufen da. Hallo Daniel.
Auch. Sehr gut.
Und die waren auch mal voll so, oh ja, das ist immer so exzessiv mit euch. Und die waren da, ja, hallo, wir sind, keine Ahnung, 14, 15 und hier ist Alkohol. Was willst du?
Das fand ich so cool bei Habt ihr Strange Things? Wie heißt das? Stranger Things?
Stranger Things,
ja. Gesehen, super. Der Anfang ist ja so cool, wo die da dieses Rollenspiel spielen. Ja, das war so witzig irgendwie. Das hat das echt, haben das echt relativ realistisch irgendwie dargestellt. Das fand ich cool.
Volle Pulle, ja. Original.
Haben wir auch das Original gespielt.
Ja, genau.
Ja, genau.
Und die Demogorgon hat dann die Herstellerfirma aufgrund des Erfolgs dann rausgebracht. Den konntest du dann irgendwie nach der Serie kaufen, nach der ersten Staffel.
Der ist echt cool. Jetzt
schon wieder das doppelte Wert oder irgend so ein Scheiß.
Ja, wahrscheinlich, es war limitiert und so weiter. Also ich meine, die Serie ist auch wirklich cool gemacht.
Auf jeden Fall.
Es gibt auch so ein paar andere Filme zu Rollenspielen. Kennt ihr die? Wie hießen die? Es gibt so mehrere.
Es gab einen ganz alten, ganz furchtbar, mit irgendeinem bekannten Schauspieler, den habe ich ausgemacht nach 5 Minuten. Hatten wir auch schon mal irgendwie als Thema.
Ja, der mit Tom Hanks.
Ja, genau.
Und Gott, Dragons
ja.
Und.
Ja, ganz, so. Ganz furchtbar.
Aber es gibt auch so komische Halbamateurfilme. Ich weiß nicht mehr, wie die hießen. Da gab es so zwei von so einer Gruppe Rollenspieler, die dann in dem Spiel da auch so dargestellt wird. Also dann in dieser Fantasy-Welt. Ich weiß nicht, was das war. So eine Art Fanfiction oder relativ gut gemacht. Aber ich such's mal eben raus.
Es gibt was auf Amazon. Das heißt irgendwie der Herr der Floppy Disk. Also. Die meinen auch die Floppy Disk damit und das ist halt auch so eine deutsche Truppe. Ich weiß nicht, wie so ein Film auf Amazon landen kann. Also, aber die kannst du dir, und wenn du Amazon Prime-Kunde bist, musst du mal eingeben. Der Herr der Floppy Disk und das ist irgendwie Zweiteiler und die gehen auch recht lang, aber das ist halt so amateurhaft gemacht, das kannst du dir nicht angucken.
Ich suche hier gerade, ich glaube, das hieß Gamers. Warte mal. The Gamers Darkness Rising und noch so einen davon. Von Dead Gentleman Productions. Ich glaube, das waren so zwei Filme. Und dann gibt es hier wohl auch noch einen, den habe ich, glaube ich, auch gesehen, The Guild mit Felicia Day von 2007. Auch so ein komischer Rollenfilm, so von Rollenspielern für Rollenspieler. Der mit Tom Hanks hieß Mazes and Monsters. Ah, die waren ganz witzig, diese Gamers-Filme hießen die, glaube ich. Die waren echt ganz ulkig, aber es hat halt so einen Charme von so ein bisschen Trash irgendwie.
Ja, das Zocken hat auf jeden Fall früher viel Spaß gemacht, muss ich ehrlich sagen.
Ich habe tatsächlich jetzt mal eine Runde mit meinem Sohn das Spiel gespielt, der ist ja 11. Und den hat das total angefixt, aber es ist natürlich ein Monster. Ne? Das kann ja ein Kind gar nicht.
Also was, klar. Welches jetzt? Shadowrun oder?
Nein, wir haben erstmal einfach nur DSA. Ein Einstiegsabenteuer mit so ein bisschen, das auch ein bisschen moderiert ist von den Autoren gespielt. Und tatsächlich konnte ich da sogar meine Frau noch zu überreden, auch mitzuspielen, damit auch ein bisschen was los ist dann im Spiel. Und ich musste dann natürlich ja notgedrungen den Spielleiter machen. Ich muss natürlich sagen, dass ich das vorher nie gemacht habe und das war für mich natürlich auch eine ganz schöne Herausforderung, denn es ist ja ein unfassbarer Aufwand, den du betreiben musst, um ein einziges Abenteuer einigermaßen angenehm für alle Teilnehmer zu gestalten. Krasse Arbeit, die du da reinstecken musst. Also ich sage mal, da musst du wirklich eine extreme Leidenschaft für dieses Hobby haben, um das echt, ja, um diese Wahnsinnsarbeitszeit auch da reinzustecken. Ne? Ich meine, die vielen Regeln, du kannst das ja auch alles locker angehen, aber so, dass es dann einem Kind Spaß macht, muss ja auch irgendwie ein Flow drin sein. Ne?
Ja, sonst hast du die Kinder ganz schnell verloren.
Genau, aber ich habe es wohl einigermaßen hinbekommen. Und das war halt auch gut vorbereitet da von den Autoren dieses Werk. Ich weiß jetzt nicht mehr, welches Abenteuer das war, keine Ahnung. Und seitdem hat er immer wieder Lust, das mal zu machen. Aber ich muss das ja auch vorbereiten.
Es ist sehr zeitaufwendig.
Ja, unfassbar, ja. Du musst dich ja auch voll einlesen. Also ich sag mal, teilweise ist das ja auch Bücherwälzen, ne?
Das ist richtig Bücherwälzen. Ich kann mich auch nur daran erinnern, dass der Spieleleiter hat dann auch mal so mehrere Bücher gehabt mit den ganzen Monstern und irgendwelchen Taktiken und dann mal mit einer gewürfelt, ja, warte mal, ich muss mal eben nachschauen und dann, ja, du hast gewonnen, du hast verloren oder du bist zu doof oder keine Ahnung was.
Ja, genau. Also, allein so eine Probe ist da teilweise für mich schon ganz schön Blätterei gewesen, bis ich da mal wusste, worauf ich würfeln muss und was der weiß der Deibel was, ne?
Ja, Gruß nach Österreich an dieser Stelle, Andreas, der hat das ja auch mal ganz toll hier im Podcast gemacht.
Genau, ja, richtig, richtig.
Das sollte ja auch nochmal weitergehen irgendwann. Das war echt eine coole Idee, aber das ist wirklich viel Aufwand. Vor allem, er ist ja so vereinfacht, dass es auch für Nicht-Rollenspieler spielbar und hörbar war. Das war das nächste Problem dafür.
Genau, fand ich auch absolut super. Andreas, wenn du das hörst, großes Lob, war klasse. Und
wir wollen eine zweite Staffel.
Besserung auch.
Und wir wollen eine zweite Staffel.
Jawohl, Staffel 2, genau. Ja, ich kann ja mal vielleicht ganz kurz sagen, was ich gespielt habe. Ich habe nämlich auch nicht allzu viel, denn ich klinge mich ja wahrscheinlich eher wieder als Erster aus, dann ich muss morgen wieder früh raus. Also ich habe mal, ich glaube, das ist nicht in der Aufnahme drauf, oder? Patrick, unser Scary Moment eben, ja, der ist, glaube ich, nicht auf der Aufnahme.
Nein, der ist nicht drauf. Solche Sachen bleiben am anderen Kanal.
Also alle, die jetzt gerade zuhören, ich hatte eben einen interessanten Moment. Ich habe nämlich eben gerade, wer hat was gespielt, ja? Ich habe eben gerade Life is Strange gespielt und war gerade damit beschäftigt, auf einem Schrottplatz Bierflaschen zu sammeln.
Und jetzt kommt, wir waren im Stammtisch und ich sage, warum sitzt der Valentin im Vorraum vom Teamspeak und reagiert nicht? Warte mal, ich frage ihn mal.
Genau, und plötzlich sprachen meine Boxen lauthals mit mir. Valentin, ich glaube, er hört mich nicht. Das war, ich bin also und, hellwach.
Und das bei Life is Strange, das ist der Hammer, tut mir leid.
Ich hatte mich versehentlich schon auf Teamspeak, wir nehmen hier mit Teamspeak auf, ich hatte mich versehentlich schon eingewählt und das vergessen. Und plötzlich sprach Patrick mit mir, ohne dass ich damit gerechnet habe. Ich habe mich zu Tode erschrocken. Also lange Rede, gar keinen Sinn. Ich habe Life is Strange gespielt. Es gefällt mir gut. des Weiteren bin ich
total... Ich verspreche dir, ich werde mich das nächste Mal besser in das Spiel einfügen und ein bisschen inhaltlich was machen dann.
Ja, bitte. Du weißt ja jetzt ungefähr, wo ich bin dann.
Genau, ja, ja. Das kriegen wir schön.
Kannst du einen raushauen, genau. So,
hallo, hallo. Ja. Genau. Spul zurück, spul jetzt zurück.
Ansonsten habe ich noch... aktuell spiele ich noch Deponia. Das ist so jetzt zurzeit so ein bisschen meine, wie sagt man, Bettlektüre. Ja, Bettlektüre-Ersatz sozusagen spiele ich zurzeit Deponia, Point-and-Click-Adventure.
Welchen Teil?
Aktuell den ersten. Ich habe also jetzt erst mit Deponia sozusagen angefangen, also den ersten Teil. Und ja, ich finde es super. Also mir gefällt es wirklich gut. Dieser Art-Style des Spiels sagt mir total zu. Und auch der Witz, der da so ein bisschen hintersteckt, dieser Trash-Humor so ein bisschen und dieser...
Hast du jetzt mal eine Frage, dieser Rufus, kommst du auf den klar, diesen Hauptcharakter?
Tatsächlich, Danny, ich bin ja ein Kind der 90er und bin ja mit hier mit...
deswegen frage ich dich ja auch extra.
Genau, mit ey Mann, wo ist mein Auto? Und natürlich mit so Sachen wie American Pie und Scary Movie und so weiter aufgewachsen. Und der trifft es schon ganz gut. Ich weiß natürlich... Ja, manchmal ist er ein bisschen zu abgefuckt, aber ja doch, also der Humor gefällt mir. Ich muss natürlich sagen, das passt mir jetzt bei dem Spiel. Wenn ich das jetzt durchgespielt habe, dann werde ich bestimmt nicht sofort den zweiten Teil hinten dran hängen, denn ich glaube, das ist so ein Humor.
Doch.
Gut, dann kennst du dich dann wahrscheinlich etwas besser aus als ich.
Das Spiel macht süchtig. Also ich habe dann der letzte Teil, den gab es nämlich irgendwann, ich glaube mit einer Computerbildspiele, ich glaube Robin müsste das wissen, das war glaube ich so ein exklusiver Release, der kam als erstes mit der Computerbildspiele und da bin ich original wirklich so zur Tanke morgens hin um 8 oder wenn die hier aufmacht, so, wo sind die Computerbildspiele, ich brauche was, das kostet 9 Euro noch etwas.
Hey, da gab es mal diverse Deals, die die Springer gemacht hat mit den wahrscheinlich um gute Tests für nächstes Spiel zu bekommen oder so.
Wahrscheinlich, ja. Was kam da als erstes? Kam da
ja, Steam. Und du hast natürlich da den großen Vorteil, du hast damals wahrscheinlich eine Auflage von 400 oder 500.000 Zeitungen gehabt und du hast natürlich eine irrsinnige Basis an potenziellen Kunden für deine nächsten Produkte gehabt.
Das ist ja Werbung, gibt's nicht. Hattest du nicht gesagt, du kamst für Figuren nicht klar, Danny? Ich habe irgendwie so.
Ja, der Humor ist mir irgendwann tierisch auf. Also der Rufus ist mir irgendwann so tierisch auf den Sack gegangen.
Weil ich habe also, gerade zur Ergänzung passend. Ich habe gerade gestern Abend mir den letzten Teil von Ingos Click and Top 3 Click Adventure, Point-and-Click Adventure angehört. Und da kam mir das so vor, als wenn da einige Schwierigkeiten mit hatten, mit dem Charakter.
Also ich selber habe das auch gespielt und ich fand es eigentlich unterhaltsam. Ich habe das damals auch mit meiner älteren Tochter gespielt. Und also wenn du das zusammen mit so einem Kind spielst, ist es eigentlich ganz lustig, finde ich.
Der Top-3-Top war bis der Hammer. Wie unterschiedlich bis auf eine Ausnahme eure Plätze waren, das war Wahnsinn.
Fand ich auch, ja. War wirklich, wirklich
absolut super. Überraschend. Vor allem war Arne total überraschend, finde ich. Wir wollen es nicht spoilern, aber Arnes Platz 1 fand ich den Hammer. Damit hätte, glaube ich, keiner gerechnet. Das hat kein anderer nicht mal in den Honorable Mentions gehabt, glaube ich, ne? Oder kaum erwähnt.
In Sachen Deponia, ja. Ich hatte zum Beispiel auch meine Probleme damit, aber ich werde es nochmal versuchen, weil ich habe auch alle Teile komplett... Also in der Steam-Bibliothek, aber noch nicht durchgezockt. Aber ich sollte nochmal Zeit investieren und ich fange es auf jeden Fall nochmal an.
Ja, es ist also, ich spiele das zurzeit, wird dem Spiel eigentlich gar nicht so richtig gerecht. Ich spiele das zurzeit, wie gesagt, dann so als Bettlektüre. Da habe ich meinen GPD Win 2, so die kleinere Version von diesem Handheld, von denen ich so schwärme, sage ich mal, Handheld-Computern. Und da ist der Bildschirm schon fast zu klein für die schöne Grafik, weil die Grafik, also die muss ich wirklich loben, die gefällt mir, die trifft meinen Geschmack total, ist schön. Auch diese völlig zerschrottete Welt, in der der erste Teil jetzt spielt, wirklich toll. Mir gefällt's astrein, muss ich sagen. Und ich werde auf jeden Fall dranbleiben und gerne nochmal berichten, wenn ich es durchgespielt habe oder vielleicht beim nächsten Mal, wenn ich im Stammtisch bin, erzähle ich nochmal, ob es mir immer noch liegt. Aber der Humor gefällt mir. Und ja, ansonsten, was habe ich noch gespielt? Ach ja, oh, jetzt muss ich überlegen, wie das Spiel heißt. Ach du liebe Zeit, wer hat mir das denn zukommen lassen? Ich spiele zurzeit auf meinem GPD Win Max immer mal wieder das Spiel Moonlighter. Jetzt habe ich das nur ganz kurz bis jetzt gespielt. Also ich kann noch nicht so viel dazu sagen. Sage mal so anderthalb Stunden vielleicht. Und oder ja, also noch nicht besonders lang. Und was mir aber gut gefällt, ist so, das ist so eine Art Roguelike. Bin ich kein Fan von, muss ich dazu sagen. Ich bleibe da nie lange dran. Außer vielleicht bei Dead Cells, da, ich glaube, so heißt es, da habe ich mal ein bisschen länger gespielt. Ansonsten habe ich das nie geschafft bis jetzt. Moonlighter könnte so ein Kandidat sein, bei dem das klappt, weil das ist so ein bisschen schräg an sich so von oben, ist ein bisschen so ein Zelda-Look von früher sozusagen. Schön gepixelte Grafik. Und was mir gefällt, ist die Mechanik so ein bisschen. Du bist so eine Art Händler, der in Dungeons eindringt. Und natürlich Loot sammelt ohne Ende, das ist klar. Und witzig finde ich bis jetzt die Mechanik, dass man das dann in seinem eigenen Laden verkaufen muss, um die eigene Stadt zu pimpen. Also du musst also auch wirklich dein Geschäft dann öffnen tagsüber, deine Kunden bedienen. Und
Liebe verscheuchen.
Guck mal, dann hast du es wahrscheinlich schon ein bisschen länger gespielt, oder?
Ja, ich habe das mal auf der Switch schon vor längerer Zeit mal durchgespielt, aber echt ein ganz tolles Spiel.
Ah, cool. Man kann es auch durchspielen, das ist ja ganz cool, wusste ich nicht.
Doch, das geht.
Ja, super. Okay, dann bleibe ich wahrscheinlich auch ein bisschen länger. Also das gefällt mir total gut. Also wer mich schon etwas kennt, weiß, ich bin Einzelhändler. Das passt eigentlich ganz gut zu mir, das Spiel, finde ich ganz cool. Da hat ja eigentlich nichts damit zu tun. Aber bis jetzt bin ich angetan. Wie gesagt, noch nicht lange gespielt. Ich werde davon nochmal berichten. Und ansonsten habe ich eigentlich nichts mehr gespielt. Das war's.
Na, soll ich eben. Ich habe auch nur eine Sache gespielt. Was? Aber das waren eigentlich zwei. Ich habe nämlich meinen Super Mario 3D World endlich bekommen. Beziehungsweise heißt endlich, also genau am Erscheinungsdatum. Ich hatte es bei Amazon vorbestellt und dann kam es ja an. Genau an dem Tag, als es rauskam für die Switch. Und das ist ja Mario 3D World von der Wii U. Und dazu bekommt man auf dem gleichen Modul auch noch Bowser's Fury, ein neues Mario-Spiel. Und ich habe die halt beide jetzt total gesuchtet die ganze Woche. Also erst habe ich Bowser's Fury bis zum Erbrechen jeden Abend immer gezockt. Ich habe es allerdings im Docked-Modus gezockt, weil im Docked-Modus ist es komplett flüssig und im Handheld-Modus ist es also dann nur 30 Frames statt 60. Also da war mal wieder so ein Grund, dann habe ich doch echt mal die Switch halt im Docked-Modus mal wieder gespielt. Es macht einfach mehr Spaß, wenn es flüssig ist. Und das ist halt ein 3D-Mario, das Bowser's Fury, in einer wunderschönen Welt, so mit, ja, also so ein bisschen wie Mario Sunshine schon fast, weil da ist so Ozean, Inseln, Strand und dann eben natürlich das Gimmick. Es gibt dann immer so Bosskämpfe gegen einen riesigen Bowser und man wird dann selber auch groß und dann hat man so einen Art Godzilla-Kampf in riesig groß. Das passiert immer mal wieder zwischendurch so im Spielverlauf. Das habe ich dann durchgespielt und dann gibt es natürlich wieder dieses, wie immer bei Nintendo, eigentlich bei Mario, dass man dann nochmal wieder alles sammeln kann und da bin ich jetzt noch dabei. Ich habe jetzt schon fast alle diese Sternmedaillen gesammelt, aber ganz grandios, also total cooles 3D-Mario. Erinnert mich jetzt so ein bisschen an, wie gesagt, Mario Sunshine. Vielleicht auch ein bisschen an Mario Odyssey. Man hat aber nicht den Hut. Als Gimmick hat man eben hier den Katzenanzug. Also in Mario 3D World wurde der, glaube ich, eingeführt. Das ist so ein Anzug, das ist auch total süß. Da ist halt Mario in so einer, hat so einen kleinen Katzenanzug, wie so ein Schlafanzug. Und dann kann er eben so Wände hochklettern mit seinen Krallen und dann, wenn man zu lange klettert, dann rutscht er halt mit den Krallen ab und krallt sich so fest und rutscht runter halt echt wie eine Katze. Und das ganze Spiel hat auch das Katzenthema, also überall sind immer so kleine Kätzchen, die man dann aufnehmen kann, total süß, und wenn man so eine Katze aufnimmt, dann fängt die halt an, so zu, mit den Krallen so zu kämpfen und dann kann man das als Waffe benutzen, tatsächlich, die kleinen Kätzchen, die machen dann die ganzen Gegner platt, wenn man die so trägt. Auch alles andere hat ein Katzenthema, also die ganzen Wände, die ganzen Strukturen haben immer so Katzenaugen und dann muss man immer so Leuchttürme aktivieren und die Leuchttürme haben halt auch Katzenohren und Katzenschwänze in die Architektur so eingebaut, also alles hat das Katzenthema. war völlig begeistert. Und dann fehlen mir jetzt zwei dieser Medaillen, die ich einfach nicht finde. Ich finde sie nicht. Sie sind irgendwo in dieser riesengroßen Welt sozusagen. Da muss ich jetzt irgendwas finden, so eine Katze finden, so eine ganz bestimmte Katze, und die finde ich halt nicht. Dann habe ich erstmal aufgehört. So, dann Super Mario 3D World. Dann habe ich das angefangen. Und das läuft auch sowohl Handheld als auch dockt flüssig. Und das ist ja wohl auch mal wieder so unglaublich genial, wie Nintendo abgeht. Also, was da alles für Ideen drin sind. Das ist halt genau wie Super Mario 3D Land auf dem 3DS. Nur jetzt eben auch mit diesem Katzenanzug. Und man kann es wohl auch zu viert spielen, das habe ich jetzt nicht probiert. Geht schon gleich los, die Karte. Du siehst, hast jetzt eine Karte. Bei Super Mario 3D Land hatte man noch keine Karte. Und auf dieser Karte kann man sich jetzt auch frei bewegen und dann auch so kleine. Man sieht sich so ganz klein auf dieser Oberweltkarte und da kann man da auch so kleine Blöcke anspringen oder Geheimgänge finden. Und in den Level ist es halt, in den Levels ist es wieder genauso genial wie schon Mario 3D Land. Die Level sind ganz kurz, viel kürzer als in anderen Mario-Spielen und voll mit Ideen. Also da gibt es dann so physikgesteuerte, bewegende Plattformen, Trapeze, an denen man sich hangeln kann. Zig versteckte Wege, gleich im zweiten Level kann man oben lang gehen, genau wie beim alten Mario, so auf der Decke und da was finden. Es gibt irgendwie, was weiß ich, die goldenen Schildkrötenpanzer, die dann, wenn sie rutschen, die ganze Zeit Münzen auswerfen. Es gibt sogar auf der Oberwelt auch Captain Toad Treasure Tracker Level, wo dann mit einmal das so Puzzle-Level sind, wo man mit Captain Toad dann so eine Art Level wie aus dem Treasure Tracker-Spiel spielt und tausende von anderen Ideen. Mir ist noch eine Sache, die ich erwähnen wollte, wie man in die Röhren reingeht bei diesem Spiel. Weil das war bei Mario ja schon immer so komisch. Man musste ja auf eine Röhre gehen und dann nach unten drücken, um da so reinzugehen. Und das hat ja in den 3D-Marios immer so ein bisschen den Spielfluss weggenommen, weil das immer so ein bisschen extra lange dauert. Man musste sich positionieren auf der Röhre und dann nach unten drücken. Und jetzt in Mario 3D World und ich glaube auch in Mario Bowser's Fury ist es so, dass wenn du über eine Röhre springst und einfach die Arschattacke machst mit der Schultertaste, dann machst du ja die Arschattacke auf die Röhre und rutscht dann direkt ohne Verzögerung direkt in die Röhre rein. Und das ist eine derartige Freude, weil du springst einfach über die Röhre und machst die Arschattacke und zup, flutscht sofort rein. Irgendwie, du flutscht dann auch so ganz schnell durch diese Röhren. Da sind dann auch keine Ladezeiten und nix. Und dann kannst du dich so ganz schnell durch die Level bewegen. Also auch total völlig genial. Also, und eine Sache hatte ich noch. Und zwar ist mir beim Level-Design, speziell bei Mario 3D World, aufgefallen, wie die diese Level designen. Und ich glaube, ich habe es jetzt verstanden. Und Patrick hatte da auch eine Rolle, weil Patrick, ich hatte gestern noch nach dem Videostammtisch etwas mit Patrick gelabert. Und diese Level werden, glaube ich, ich glaube, dass die bei Nintendo die Level so designen, dass die einfach so Spieler haben, die diese Spiele ich weiß, was spielen. Ne, da haben wir gestern drüber gesprochen. Ich glaube, die machen das jetzt so, dass die Levels designen und dann lassen die einfach mal so 50 Leute den Level spielen und filmen die dabei. Und dann wissen sie ja, wo sozusagen die meisten Menschen springen oder wo die meisten Menschen sich ducken oder wo die meisten Menschen zuerst lang gehen. Und dann ändern sie die Level ab und packen genau da die Gegner hin, genau da die Sackgasse hin. Dass man sozusagen, wenn man so, sagen wir mal, statistisch gesehen, so wie die meisten Leute spielt, rast man halt immer erstmal in den Gegner rein. Und das hatte mir Patrick gestern erzählt, ja, dass dein Shoot'em'up damals auch so designt wurde.
Ja, wir hatten die Idee vor 34 Jahren ungefähr schon. Da wussten wir nicht, wie wir die Gegnerformation in so einem Shooter, da haben wir ein Solchspiel nur gebaut, weil es nichts Großartiges, aber wussten wir nicht, wie wir die Gegnerformation bauen sollten. Und ich hatte die tolle Idee, dass mein Kollege, der es mitprogrammiert hat, aufschreiben sollte, wie ich dieses Spiel spiele und immer da, wo ich hinfliege, dann hinschießen soll mit den Schiffen oder dahin fliegen soll. Und deswegen kann ich bis heute in Anführungszeichen mein eigenes Spiel nicht spielen, weil es gegen mich programmiert wurde. Und das dann fiel Arne auf, das könnte bei einigen Sachen Methode sein.
Genau, ich glaube, das wird bei Nintendo echt so gemacht. Deswegen ist das Level-Design so genial. Genau, weiß ich es jetzt natürlich auch nicht. Aber man könnte es ja auch einfach so machen, wie du sagst, einfach mit ein paar Freunden. Ne? Man lässt halt ein paar Freunde die Level spielen, schaut sich das an und weiß, oh, da muss ein Gegner hin.
Aber heute, Arne, heute bereue ich das, weil ich kann es bis heute nicht richtig spielen. Das hast du gestern gesehen. Ich habe versucht, dieses Spiel zu spielen. Ich komme damit nicht klar, weil es gegen mich arbeitet, gefühlt. Das kriegst du nicht aus dem Kopf raus.
Ja, genau, das Spiel, das hast du ja gesagt. Wie hieß das Spiel eigentlich nochmal?
Battle Tiger.
Genau, Battle Tiger, so ein Zeugspiel, das jetzt, da, wenn man das spielt, dann weiß man, wie Patrick spielt, weil genau da, wo die Gegner...
Solltest du das Spiel durchspielen entspannt, dann spielst du nicht so wie Patrick. Ja, genau. Aber ich hab's nie länger als die ersten anderthalb Level geschafft. Ich kann dieses Spiel nicht vernünftig spielen. Ich bin dafür deswegen nicht geeignet, weil ich die tolle Idee hatte, ja, wie ich spiele, so darf man es nicht spielen.
Ja, grandios. Also das, da habe ich echt das Gefühl, dass das so gemacht wird. Weil das Level-Design ist einfach irre, super genial. Gerade jetzt bei Mario 3D World und auch bei Bowser's Fury, da merkt man halt, das ist wirklich, finde ich, auch irgendwie Nintendos Stärke. Sie können einfach interessante Level designen, die halt einfach richtig Spaß machen. Also auch beim mehrmaligen Sterben und Neuspielen macht es einfach Spaß, sich durch diese Level zu bewegen. Und die ganzen Aktionen, die man hat, also was man machen kann, so an Trapezen schwingen, auf Wippen rumwippen, alle diese Sachen, Wände hochklettern mit der Katze, das ist irgendwie alles so präzise designt, dass es eben genau Spaß macht. Und ich glaube, was keinen Spaß macht, das schmeißen sie einfach rigoros raus. Also echt toll, ganz, ganz toll.
Ich habe auch was gezockt, Resident Evil, sind wir 0 und wie ist dieses HD Remaster? Und ich muss sagen, die Atmosphäre ist wirklich der Hammer. Wahnsinn. Also. Und nochmal eine Frage, Valentin, du hast doch HD Remaster Teil 2 und 3. Wie sind die so?
Nochmal, was habe ich?
Du hast doch von Resident Evil HD Remaster Teil 2 und 3. Wie sind die so?
Woher weißt du denn, dass ich die habe?
Du bist bei meinen Steam-Kontakten.
Ja. Heute wird es mir angezeigt. Da hast du die Privacy-Option wohl nicht ausgeschaltet.
Nein, soll ich dir mal was sagen? Ich habe echt gedacht, diesen Witz könnte ich bringen. Ich habe gedacht, der Oliver wäre heute hier und dann hätte ich zu ihm gesagt, Oliver, du hast das letzte Mal vor 7 Jahren Deponia gezockt. Es wird Zeit. Ich weiß es genau, ich habe es bei Gott gesehen.
Ja, aber wenn man keine Verknüpfung hat, kann man nicht nachschauen, oder?
Ja. Das ist nee, ja. Ich habe jetzt bei Steam nachgeschaut, haben wir im Shop, und da stand dort, wäre es halt auch schon hartes Spiel. Also.
Ja, das ist auch vollkommen richtig. Also ich habe das tatsächlich, Ingo, wir nehmen ja morgen Pile of Shame auf.
Ja.
Das würde zum Beispiel in die Honorable Mentions kommen. Also Manfred, ich habe das mal gestartet, das schon, aber ich habe noch nicht viel gespielt. Ich kenne natürlich die Originale. Allerdings, die Grafik ist wirklich toll. Also jetzt im Vergleich, ja, haben sie wirklich nichts verschlimmbessert oder so. Für den kurzen Moment, wo ich es gespielt habe, kann ich halt nur sagen, mir hat es wirklich gut gefallen.
Ich hab gestaunt, schon mal bei der HD-Remaster vom ersten Teil, wirklich die Atmosphäre, wenn man da zu diesem Dormitory-Haus hingeht. So
absolut durch, super, ja.
Also, wie gesagt, da bin ich sogar schon durch und gut, ich habe es leicht durchgespielt, aber egal, ich wollte wissen, wie die Story ist. Und der Teil 0, wie gesagt, also da bin ich jetzt beim Boss bei der Queen, genau.
Ja, ich finde ja bei dem ersten Teil, ich habe jetzt irgendwann den Top 3 Talk über die besten CD-Videos gehört und da kam ja zum Beispiel auch vom ersten Teil, glaube ich, in den Honorable Mentions von irgendwem, das CD-Video von dem ersten Teil von Resident Evil drinnen vor.
Director's Cut, oder?
Ja, das ist ja diese Echtaufnahme, ne? Also nicht gut. Die
Gerät. Ach ja, der Vorspann, genau.
Genau, der Vorspann. Und der ist ja eigentlich echt trashy, aber cool irgendwie. Cool trashy. Das ist, ich mag den total. Und ich würde jetzt aber trotzdem sagen, dass diese Neuauflage, die ist trotzdem total toll, ja? Also es ist halt nicht wirklich vergleichbar, ne? Irgendwie. Es steht für sich, der alte und der neue Teil, und beide sind super.
Gut, ich habe beide.
Genau.
Aber ich denke mal, das so, ich fand es unglaublich gut, wie die Locations erweitert haben und so weiter. Also wirklich
wow. Genau, ja.
Und diese eine Szene, sag mal, wo hinten die Bibliothek, sag mal, der Geheimgang aufgeht. Ich habe wirklich beim ersten Zocken gedacht, da überfällt dann garantiert irgendwas, da ist im ganzen Spiel nichts. Aber die Atmosphäre ist wirklich total wow.
Genau, ja. Und die Umsetzung der neueren Steuerung ist natürlich auch angenehmer. Ne? Das muss man wirklich sagen, wenn man das natürlich gewohnt ist in den alten Teilen. Man kann sich auch heute da noch einspielen. Aber diese Tank-Steuerung ist ja heute eher was, wo man ein bisschen, ja, naserumpfend das hinnimmt. Ne? Und die neuen Steuerungsvarianten sind heute schon viel schöner mit der Direktsteuerung. Ne?
Also ich habe es da auf der alten Steuerung durchgezockt.
Ja, siehst du, guck mal, dann liegt dir ja zum Beispiel, ne?
Na gut, ich habe nämlich den Director's Cut auch nochmal anfangen und also ich war so gewohnt auch vom Gamepad, vom PC, also ich kenne die Steuerung nicht anders.
Ja klar, wenn man sie natürlich so gewöhnt ist, ist es vollkommen okay, ne?
Wie lange spielt man an so einem Teil, wenn man das durchzockt ungefähr?
Oh, ich kann mal kurz nachgucken, ich weiß gerade gar nicht.
Resident Evil ist bis auf den ersten Teil und irgendwann, ich glaube, das war dann war das der vierte mit diesem, der so Action, extrem actionlastig anfängt? Ich weiß es gar nicht mehr, PlayStation 3 war das damals.
Habe ich, ja, und dann natürlich den VR-Titel habe ich aber Resident
Evil. Nee, Teil 4 nicht. Teil 5. Teil 5 geht. Teil 4 ist ja dieser richtig gute, der noch auf den GameCube kam, wodurch dieses Dorf auch laufen musste und so, wo das erste Mal dieser Blinde mit der Kettensäge auch auf dich zu marschiert und so.
Das ist so mexikanische Zombies, also die haben sprechen irgendwie so Spanisch oder so.
Da war die Wii-Steuerung wirklich das einzige Mal, so eines der wenigen Male war da die Wii-Steuerung richtig geil, muss ich sagen. Das fand ich richtig gut.
Okay.
Ich weiß, ich fand es auf dem GameCube super, also da habe ich es auch durchgespielt. Hat aber auch richtig GameCube lang gedauert, das durchzuspielen, richtig lang. Also kurz war das nicht, das Resident Evil 4.
Ich hatte damals das Glück, auf der PS1 den ersten Teil so direkt am ersten Tag zu spielen, weil Kumpel hat es damals spontan gekauft und ich habe mich so dermaßen blamiert, wie ich es durchgezockt habe. Ich kam wirklich bis zum Tyrant und genau dann ging mir die Munition aus, Game Over.
Respekt, das war auch sehr schwer, da bin ich nie hingekommen. Ich hatte auch den ersten Teil damals auf der PS1 noch in der großen Packung als US-Import, also auch für die Import-Playstation. Und in den USA hatten ja die ersten Spiele diese langgezogenen Packungen, diese riesig länglichen, großen Packungen. Und das weiß ich noch genau, dass wir diese Packung hatten. Und es war einfach so cool. Allein am Anfang die Sprachausgabe, ne, wenn die so miteinander reden. Das war ja Wahnsinn.
Gut, ich habe es damals mit Tipps von meinem Kumpels gezockt, aber mich hat, aber mir ist damals schon gefallen. Und was lustig war, man meinte, man hat im Haus seine Ruhe und dann kam die Hunter. Wunderbar.
War das schon im ersten Teil? Ich glaube, das echt?
Doch, im ersten, ja.
Meinst du die an der Decke lang krabbeln, diese Dinger?
Nee, das war eine andere, aber die Hunter, das waren diese Grünen, wenn man vom anderen Haus zurückkam ins Haus, dann waren die da, wo früher die Zombies waren, also, und die waren echt nervig.
Also ich weiß noch, das, was mich sehr genervt, ich mache nur einen Satz, dann kannst du, was mich am meisten gegruselt hat, ich habe das immer mit Kopfhörern nachts gespielt und da gab es ja so eine Stelle in Resident Evil 1, da konnte man, ich glaube, es war in Resident Evil 1 in diesem Haus, da kamst du mit einmal raus zum ersten Mal in den Garten oder so, das war nur so, man ging nur so am Garten lang draußen und dann gleich wieder rein ins Haus, aber die Atmosphäre, was da für Töne kamen, was man da gehört hat, man hat so das, den Wind gehört, den Regen irgendwie und dann halt so Schreie von irgendwelchen Monstern, das war so unglaublich gruselig irgendwie, dieses mit Kopfhörern, diese Atmosphäre, dieser ganzen Sounds, es war Wahnsinn.
Da habe ich auch eine nette Anekdote. Ich habe aber damals so einen kleinen Kater gehabt, also meine Katze, und wie gesagt, und der wollte raus und ich habe, weil ich das Spiel über den Kopfhörer gezockt habe, habe ich nicht gehört. Und ich spiele Resident Evil und auf einmal springt mein Kater hoch. Ich bin gleich so erschrocken. Und dann kam eine große Schmusattacke.
Na, immerhin, ja.
Aber das hatte ich auch mal mit Resident Evil 7, mit VR. Das habe ich auch mal gespielt. Und ich war halt total abgeschottet mit Kopfhörern. Ja, und irgendwann kam eine Frau von hinten, hat mir auf die Schulter gefasst. Und da habe ich geschrien.
Ekelhaft.
Ja, also das war ganz schlimm.
Ja, das hatten wir auch schon mal das Thema, dass das Spiele sein auch wirklich echt, also entweder ist man da total abgebrüht oder man ist da echt total am Schreien.
Das ist echt grenzwertig, ja, definitiv.
Ja, es ist sehr grenzwertig. Also ich tue mich auch immer wieder, ich probiere es ja wirklich alle paar Monate immer mal wieder, den Helm aufzusetzen und das Spiel zu spielen, aber nee. Also ich spiele es dann auch immer wieder von vorne und ich erschrecke mich, ich weiß ganz genau, das ist ja noch fast Prolog da, wenn du durch dieses Wasser wartest und diese Leiche da hochkommt, ich erschrecke mich da jedes Mal zu Tode und dann, wenn du halt wirklich dann das erste Mal wirklich diese Hexe da, wenn die von oben da runtergesprungen kommt, dann ist bei mir vorbei, dann muss ich das Spiel abbrechen.
Ich habe gerade nochmal nachgeguckt, also nur mal so als Beispiel, den ersten Teil von 1996 spielt man wohl in etwa, also nur die Main Story, in 8 Stunden durch. Wenn man das Remaster nimmt, dann liegst du da so im Groben bei, vielleicht, ja, hier steht jetzt bei How Long to Beat 14 Stunden. Und witzigerweise wird das von den Teilen immer weniger. Also Resident Evil 2 auch noch 14 Stunden, Resident Evil 3 tatsächlich hier angegeben. Main Story mit ein bisschen Extras, nur noch 7 Stunden zum Beispiel. Ja, und also mein liebster Teil ist eigentlich der vierte. Und ich sehe hier gerade auch, das ist jetzt vielleicht kein Qualitätsmerkmal, aber den spielt man beispielsweise in 20 Stunden durch. Also der ist tatsächlich echt lang. Ja, und übrigens Resident Evil 7, ne? Also ja, wie soll man das nennen, das Reboot, 11,5 Stunden, mal so als Vergleich jetzt einfach, ne?
Ja, ich bin auch ganz ehrlich, also der Trailer zu Village hat mich jetzt auch wieder ziemlich angepiekt. Bin ich noch am Überlegen. Also Also ist ja dann auch nicht VR und kommt ja, glaube ich, auch für die Xbox noch raus. Mal gucken.
Es scheint ja mal was anderes zu sein. Die scheinen ja irgendwie ein bisschen was anderes auch vorzuhaben mittlerweile mit der Serie, ne?
Was ich noch sagen wollte wegen Teil 0, da gibt es doch die Szene, wo dieses Observatorium, diese Sternwarte, doch so runterfährt wie ein Aufzug, wo man doch bei dieser Umbrella Church rauskommt. Und da ist die Atmosphäre wirklich ganz stark. Also mit dieser Musik im Hintergrund wirklich, also wow.
Ja, das habe ich nie gespielt. Das müsste ich wirklich mal spielen. Also wo ordnest du das ein? Ist das auch wirklich, sage ich mal, vor dem ersten Teil? Oder?
Das ist der Prolog. Das erklärt die Geschichte vom ersten Teil im Prolog, genau.
Okay.
Ich habe die leider irgendwie alle immer nur so angezeigt, also auch mal relativ länger, ein bisschen länger gespielt, aber nie richtig durchgespielt. Welchen Teil ich auch nochmal hervorheben möchte, ist das für das 3DS. Das ist genial. Also mit dieser 3D-Optik dann, mit eingeschaltetem 3D, das ist echt geil, das Spiel auf dem Schiff da. Das ist ja, glaube ich, auch. Welcher Teil ist das jetzt nochmal? Müsste ich das Ding mal eben anschalten hier.
Was ich noch sagen wollte, man sieht bei Resident Evil 0 auch Locations vom Teil 2. Kommt noch alles bekannt vor.
Echt? Aber dann ja wahrscheinlich noch sozusagen intakt, oder?
Ja, also, und kennst du noch beim zweiten Teil die Szene mit dem Aufzug? Der, wo so ewig lang dauert, bis man oben ist. Der kommt
auch noch vor. Teil? Bei welchem?
Beim zweiten. Der war doch,
okay.
Der kommt, wie gesagt, auch vor. Und, aber mehr will ich nicht spoilern. Aber wegen dieser Umbrella Church, also, muss ich vorstellen, ein großer, langer Weg. Du meinst, dass dir wirklich jeden Moment irgendwas überfällt? Fledermäuse unterwegs, also, und das ist schon mal eine gute Andeutung auf den Bosskampf, der dann folgt, aber mehr verrate ich nicht.
Ja, cool.
Aber richtig, die Atmosphäre, wow.
Danny, du meinst Resident Evil The Mercenaries 3D. Hier steht, dass das sehr lang geht.
Nee, Mercenaries meine ich, glaube ich, nicht.
Okay, das wäre 3DS, deswegen, also ich sehe es jetzt gerade hier nur, das scheint auf jeden Fall ein Teil auf dem 3DS zu sein. Oder gibt es da mehrere?
Kann ich dir gleich sagen, wie er heißt, sobald das Ding hier hochgefahren ist.
Okay.
Aber ich könnte lachen, wenn im Spiel irgendwo ein Zombie rumliegt. Man weiß genau, er wird irgendwann aufstehen. Und da steht natürlich genau da, was er am wenigsten braucht.
Ja, das sind ja so Sachen, die haben sie einfach immer gut gemacht. Es ist immer, korrigiert mich, wenn ich was Falsches sage, aber du gehst ich meine, es ist der erste Teil, kann auch ein anderer gewesen sein, du gehst einfach an einem Schrank vorbei.
Hm.
Ja, ja. Siehst du weißt sofort, was ich meine. Man sagt nur Schrank, du weißt sofort, und es passiert nichts.
Ja, da wo die Türen wackeln.
Ja, du gehst wieder an diesem Schrank vorbei und es klopft was. Und du weißt genau, okay, wenn ich jetzt nochmal an diesem Schrank vorbeigehe, dann springt da irgendein Vieh raus. Und du gehst wieder an diesem Schrank vorbei und es passiert wieder nichts. Und du denkst, also jetzt wollen sie mich aber verarschen, beim nächsten Mal geht auf jeden Fall dieser Schrank auf und du gehst wieder vorbei und es passiert wieder nichts. Und dann denkst du dir, ja, jetzt aber mein Scheiß da drauf. Ne? Und dann, wenn du wieder dran vorbeigehst und hast diesen verdammten Schrank vergessen, genau dann springt dieser Zombie da natürlich da raus. Haben sie mich jedes Mal mitgekriegt, immer, zu jeder Zeit. Ich weiß auch nicht, es scheint wohl meine Art von Horror zu sein.
Oder die Szene mit den Cerberus-Hunden, also ja, im großen perfekt. Gang. Ich,
genau.
Ich wusste, dass auf einmal hatten die Scheiben entsprungen. Ich dachte mir die ganze Zeit, aufpassen, dass nichts kommt. Und es passierte ewig nichts. Und auf einmal waren sie da und man dachte, das kann ich jetzt gar nicht brauchen.
Ich habe das überhaupt nicht kommen sehen. Weil du ja einfach auch dran vorbeigehst und es passiert halt nichts. Ne? Das ist ja das Coole. Das haben sie immer toll getimed mit den Mitteln, die sie hatten, fand ich. Also das hat mir immer gut gefallen.
Oder bei der Remaster, wo die vier Zombies durchs Fenster reinbrechen. Das kann ich vom Original nicht.
Echt? In welchem Teil war das jetzt? Das war im ersten?
Hat die Remaster 1, ja.
Ja, also habe ich
jetzt. Und da gibt es noch etwas. Du gehst doch einen Gang, auf einmal rüttelt jemand an der Tür. Ich dachte mal, soll ich jetzt aufmachen? Dann haben wir dann, ach, vielleicht ist da jemand vom Team. Nein, es war jemand dahinter, aber niemand vom Team, nein. Und was auch ganz gut ist, du weißt genau, es wird irgendwie ein Gegner kommen und dann stellst du fest, dass du jetzt da gebraucht hättest, hast du momentan in der Kiste nicht und nicht dabei. Juhu.
Ja, das hast du ja irgendwie bei der Hälfte aller Aktionen hast du ja immer das gerade in der Kiste, was du brauchst, ne?
Also davor, wie findest du eigentlich dass man beim Teil 0, die Gegenstände nicht in der Kiste lagern kann, sondern beliebig in Räumen überall lagern kann, wo man es braucht?
Das habe ich schon mal gehört. Ich habe ja, wie gesagt, den Teil 0 selber ja noch nicht gespielt, aber das Doofe dabei ist doch irgendwie, dass man dann quasi alles überall verteilt und dann alles nicht mehr wiederfindet, doch, weil es einfach überall liegt. Du musst ja also einen Raum aussuchen am besten, oder?
Ja, das kann man strategisch planen, aber es ist so, wenn du einen Gegenstand einmal aufgehoben hast, auch die, wo da schon lagen, dann wird auf der Karte angezeigt. Du kannst auf der Karte, wo du in dem Stockwerk bist, nachschauen, in welchem Raum frei wie die Gegenstände liegen. Du kannst genau nachschauen.
Ja gut, dann ist es natürlich cool irgendwie, ne? wenn du sie dir quasi dort hinlegst, wo du weißt, okay, da könnte ich das mal brauchen oder ich kann nicht so viele Herbs mitnehmen, die man ja eigentlich immer wieder mal braucht. Und dann lege ich mir jetzt da mal zwei hin oder so. Muss ich nicht immer so weit latschen dann, ne?
Was gut ist, dass man zum Beispiel die Munition, man hat zwei Spielcharaktere beim Teil 0 und da kann man die Munition fast frei von der Menge verteilen im Inventar. Das ist gut.
So, Resident Evil Revelations ist das auf dem 3DS.
Ah, Revelations. Das gibt's aber auch auf mehreren Konsolen, oder?
Ja, ja, aber das ist genial auf dem 3DS. Also es ist wirklich cool. Super cool gemacht. Aber habe ich halt auch nur so ein bisschen angezockt. Das ist irgendwie, ja, irgendwann verliert mich dann so ein bisschen die Story und dann spiele ich es irgendwie nicht weiter oder dann kommt was anderes Tolles in die Quere, keine Ahnung. Aber irgendwie schon immer so. Also beim ersten, also das allererste habe ich natürlich auch gespielt, aber die Steuerung hat mich halt irgendwie, also ich weiß noch, dass ich sehr lange gebraucht habe, bis ich da überhaupt mit klargekommen bin und auf der ersten PlayStation damals halt auch die extrem langen Ladezeiten dieser Türanimation. Ich weiß gar nicht, wie oft ich die in meinem Leben schon gesehen hatte damals. Also das war sehr müßig. So, aber ja, tolle Spiele auf jeden Fall.
Das hat echt immer lange gedauert, ne? Bis auf den PC jedes Mal. Und auf der PlayStation immer dieser Zoom auf diese Tür.
Zoom auf die Türen.
Oh, und Dauer.
Und dann bist du irgendwo im Raum und hörst du so. Und so, ich sehe die nicht.
In der Perspektive kannst du sie noch nicht sehen, ne?
Tot.
Herrlich, ja. Aber das muss man wirklich sagen, das sind so diese blöden Krankheiten, die haben sie, ja, ich weiß jetzt ja nicht genau, ob das bei jedem Teil, der jetzt remastered ist, so ist, aber was mir halt gefällt, ist, dass genau diese Dinge wie die Steuerung und eben auch so ein bisschen die Blickwinkel, da haben sie ja auch auf 16:9 und so viel gemacht. Und mal abgesehen jetzt von der, sage ich mal, leichten Verbesserung zur alten Grafik. So, wenn man das nochmal heute spielen will, dann ist wahrscheinlich echt die Remastered-Geschichte im Sale abgegriffen. Ja, wirklich es auch wert, das nochmal zu spielen, denke ich.
Es sind auf jeden Fall zeitlose Spiele, habe ich festgestellt. Also die kann man eigentlich wirklich jederzeit, wenn man auf so ein Genre steht, dann kann man die wirklich jederzeit irgendwie nochmal irgendwie anpacken und irgendwie dann zocken. Also da sind andere Genre-Kandidaten dann echt ein bisschen schlechter gealtert, muss man leider sagen.
Ja, und sie sind ja auch nicht so überfrachtet, dass du dann da, wir reden ja jetzt nicht von 30 Stunden, was ja auch noch nicht mega viel ist. Ich glaube, ich habe eben keinen Titel gesehen, der bei How Long to Beat 30 Stunden gehabt hätte. Also lange nicht, ne? Meistens unter 20. Und das kann man ja dann nochmal machen, so nebenbei, sage ich mal. Man muss das ja nicht jeden Tag dann spielen, aber so kann man sich ganz gut antun, denke ich. Ja, Leute, ich würde mich schon jetzt wieder verabschieden und wünsche euch auf jeden Fall noch viel Spaß heute und noch einen angenehmen Abend, ne?
Ja, tschüss.
Ciao. Tschüss.
Ciao.
Macht's gut.
Das war der 108. Nee, wie viel war das? Stammtisch?
108, ja.
Hab ich richtig geraten? Ernsthaft? Okay.
Ja, ich habe wenig gezockt. Also ich hab Desperados 3 nochmal wieder gespielt. Komm da auch nicht, also wenn ich es dann wirklich manchmal spiele, komme ich da auch nicht wirklich von weg. Das ist echt toll gemacht. Also die Story und es ist halt auch bockschwer. Also man muss immer so ein Level bestimmt 10, 15 Mal irgendwie, ich zumindest muss das irgendwie angehen, bis ich dann mal am Ende angekommen bin. Aber mir gefällt das echt toll. Die Setting, die Story, die Charaktere, das ist irgendwie, haben die Bayou Warren vom Mimimi echt toll hingekriegt.
Ist das nicht von den gleichen, die auch Kommandos gemacht haben ursprünglich?
Ja.
Also, aber jetzt in 3D oder ist es immer noch so 2D, so coole 2D-Pixel-Grafik?
Kommando? Nee, das Kommando ist Kommando in Spanien. Das ist ein spanisches Spiel.
Mimimi hat habe ich schon mal erzählt, dass dieses Ninja-Spiel da.
Also Kommandos ist, wie heißen die denn noch? Kommandos 1 und 2 und ich glaube auch der dritte, das ist ja unter Eidos gelaufen, aber spanischer Entwickler, muss ich mal googeln.
Ich dachte, die haben dann danach auch Desperados gemacht, weil das ist doch auch so ein Strategiespiel, so ein Schleichspiel sozusagen, aber von oben, von schräg oben so.
Pyro Studios heißen die ursprünglich.
Nee, also Kommandos haben die nicht gemacht, aber du hast diesen spielerisch sehr, sehr, sehr identisch. Die haben vorher gemacht das Shadow Tactics, Blades of the Shogun und jetzt halt eben Desperados.
So. Desperados ist geklaut, schlicht und einfach.
Aber das Desperados 1 ist doch auch schon ganz alt, oder? Das kam doch auch aus den 90ern,
oder nicht? 99 oder sowas, oder 2000 oder sowas. Oder 2001. Aber wie gesagt, Kommandos ist, der erste Teil ist von 1998 und das war das erste in dieser Art, sage ich jetzt mal.
Ja, ja.
Reject Alliance, aber halt in Echtzeit.
Ah, okay, dann ist das einfach nur ähnlich vom Spielprinzip, aber nicht von den gleichen Entwicklern wie Kommandos, okay.
Ja, das ist, ich sag mal so, die Desperados 3 und auch Shadow Tactics, die sind ein bisschen fairer. Also ich meine, das geht ja so auch so ein bisschen wie die modernen XCOM-Teile. Die sind halt auch, also XCOM ist ja auch in den späteren Level halt eben dann auch wirklich sehr, sehr, sehr schwer. Aber ich finde das halt ganz cool, wenn das so ein bisschen divers ist und so weiter. Vor allem bei den Mimimi-Spielen, also auch bei Shadow Tactics und bei Desperados hast du halt eben nicht dieses mit dem Charakter irgendwie noch erforschen und aufleveln großartig und so weiter und so fort. Das finde ich eigentlich ganz cool, dass die Charaktere da so mehr oder weniger vorgegeben sind und wird spielerisch und auch von der Story her echt toll gemacht, aber zeitaufwendig. Also ich habe für die Level immer, also für ein Level habe ich mal locker eine halbe bis dreiviertel Stunde gebraucht, bis ich es dann wirklich fehlerfrei dann durchgespielt. Weil ich gehöre dann auch zu den Leuten, wenn ich dann wirklich merke, so, nee, da kommst du nicht weiter, dann fange ich einfach immer mal komplett von vorne an und nehme jetzt nicht den letzten Safe Game, automatischen Safe Game, den mir das Spiel halt eben dann davor legt. Und ansonsten habe ich viel mit Hardware wieder rumgetüdelt, habe mich mal mit der Modem-Emulation von dem Mister mal ein bisschen intensiver auseinandergesetzt, weil ich festgestellt habe, es gibt mittlerweile auch eine Modem-Emulation für den C64-Core. Der will aber noch nicht so, wie ich will. Und dann habe ich mit dem, im selben Atemzug habe ich halt auch mit dem Ultimate 64, das ist ja ein FPGA, Replacement-Board für ein Original des C64-Core, also auch mit denselben Maßen, also ist genauso groß wie ein Original C64-Board und hat auch die bekannten Anschlüsse für Datasette, Modulport und so weiter und dann halt eben dazu HDMI-Monitorausgang, Netzwerk und USB für Massenspeicher und so weiter. Und ja, da habe ich halt mal so ein bisschen, ich bin durch den Fabu, der ist ja bei uns auf dem Discord oder auf Marcells Discord-Server ja auch recht aktiv, bin ich da irgendwie nochmal so ein bisschen angetriggert worden, weil er hatte mich dann angehauen, so, na, du weißt doch, wie das geht, wenn man runterlädt aus C64-Boxen und dann die, das sind ja mal gepackte Dateien, die muss man halt auch entpacken als Disketten-Image dann quasi. Das ist sehr viel händische Arbeit, wenn man es direkt alles am CFI macht und da bin ich dann nochmal so ein bisschen angepiekst worden, hab gedacht, okay, du wolltest sowieso nochmal so ein bisschen schauen, wie das jetzt mit der Strikelink-Modem-Emulation auf dem Ultimate läuft. Und das läuft wirklich fantastisch. Also, falls hier noch andere Leute außer mir sind, die ein Ultimate 64-Board haben und die genau wie ich eine Mailbox-Vergangenheit haben, also Akustikkoppler-Modem-Zeiten mitgemacht haben, ihr könnt auf dem Ultimate 64 eine Mailbox einrichten. Also auch genau wie früher. Da können dann Leute sich einwählen und ihr könnt halt eben Files zur Verfügung stellen. Ist auf jeden Fall sehr, sehr interessant. Vor allen Dingen, weil man halt eben nicht mehr an die alten Übertragungsraten von maximal 9600 Baud limitiert ist, sondern man kann wirklich auch ein bisschen schneller übertragen.
Oh, krass. Dazu habe ich auch was, Daddy, weil ich habe mich ja nochmal an den AO486-Core gesetzt, diesen PC auf dem Mister. Und da habe ich unter Windows 95 halt mir mal DirectX runtergeladen.
Ich meine,
da war es auch
reingekommen. Und geißel dich damit.
Du hast diesen Kommentar gemacht, Danny, und dann war.
Alter. Was bitte?
Es war.
Also, Schalke 04-Fan werden, das ist ungefähr dasselbe, als ob
er sich. Ich habe nebenbei Top Banana gespielt, das war sehr entspannt und noch ein paar andere Sachen.
Genau, weil Danny war dann weg und dann ging es ja erst richtig ab, weil dann habe ich halt DirectX da irgendwie mit 6, ich glaube, da warst du noch dabei, unter Windows 95 mit dem Mister online gegangen. Und dann habe ich.
Mit 6 Kilobyte.
6 Kilobyte pro Sekunde hatte ich Übertragung und unten rechts ja die grünen Lampen. Wie früher bei Windows 95, wer es nicht kennt, ne? Wenn das Modem aktiv war, waren ja da immer diese grünen Lampen in der Statusbar. Geil. Und manchmal waren sie aus und du denkst, gehen sie wieder an, gehen sie wieder an, kommt jetzt noch was.
Ne? Dass die Fehlerkorrektur ist gerade angesprungen.
Genau so war das gestern auch. Ich habe auf diese Lampen gestartet und bitte geht wieder an. Der Download ist noch nicht fertig. also 6 Kilobyte hatte ich da eben. Ähnlich, was du auch eben gesagt hast, da, dass es da so früher so bei C64 halt auch so geringe Raten gab. Dann habe ich DirectX installiert und es funktionierte. Also ich habe dann so ein DirectX-Spiel installiert, Ricochet. Das funktionierte auch. Da kam dann eben nach 30 Minuten oder so der Titelbildschirm und dann habe ich abgebrochen, weil das war mir dann zu langsam.
Ich fand die Demo schön von dem rotierenden Würfel.
Genau, der Würfel war auch ganz langsam. Also DxDiag, wer es noch kennt von Windows 95, wo man so sein DirectX diagnostizieren konnte. Und dann kam ja das weiße Würfelding. Und das war schon im Fullscreen-Modus irgendwie auf dem Mister total langsam.
Ja, weil und es eine Software-Emulation an der Grafikkarte ist.
Euch hat der heutige Stammtisch gefallen? Dann hören wir uns doch sicher auch nächste Woche wieder. Ihr habt nur eine Stunde hören können? Dann unterstützt uns bei Patreon unter www.patreon.com/retrokompott oder Steady und ihr erhaltet Zugriff auf die kompletten Folgen. Ihr konntet die gesamte Folge hören, dann seid ihr bereits Unterstützer und hilft Projekte wie dieses langfristig zu sichern. Falls ihr selbst mal am Stammtisch teilnehmen wollt, ist dies ganz einfach. Informationen findet ihr auf unserer Homepage www.retrokompott.de. Erreichen kann man uns unter mail@retrokompott.de. Bis nächste Woche!